Ja, das ist ein großer Wunsch von den Menschen in den besetzten Gebieten. Wenn er heimkommt, dann erzählt davon. Sie haben das Gefühl, sie sind so verlassen und vergessen von der Welt. Das ist auch ein Teil, das heißt dann Advocacy, ein Teil der Aufgabe, die ich übernehme, dafür, dass ich so das Privileg hatte, dort zu sein, dass ich da auch davon berichte.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen zu Volume 40 des Zentralquartetts Menschenrechte hier und jetzt. Wir zeichnen heute eine Sendung auf zum Thema Israel-Palästina-Konflikt, nah oder ganz weit weg. Und heute ist der 5. Mai, 17 Uhr. Wir zeichnen die Sendung auf bei FS1 und werden sie auch ausstrahlen als Podcast bei der Radiofabrik. Beppo Mautner und ich sind die beiden Hosts heute und Beppo wird unseren Gast vorstellen. Ja.
Wir begrüßen sehr herzlich Georg Haigermoser heute hier bei uns im Studio. Er ist katholischer Religionslehrer hier in Salzburg und Mitglied von Pax Christi, der Friedensorganisation. Und über deinen Bezug zum Thema werden wir ja gleich in der ersten Frage einiges hören. Die Frage, steigen wir gleich ein damit, wäre dein persönlicher und oder beruflicher Zugang zum Israel-Palästina-Konflikt und in welchem Kontext engagierst du dich in Bezug auf diesen Konflikt? Ja, und dein Engagement findet ja zumindest zum Teil im Kontext von Pax Christi statt, nehme ich an. Und mit welchen Projekten bist du verbunden, beziehungsweise mit welchen Projekten war auch dein Einstieg in diese Thematik verbunden?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Hast du schon sehr viel in die erste Frage hineingepackt. Zuerst einmal, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Mich hat das Thema Israel-Palästina schon immer beschäftigt, wenn ich so darüber nachdenke, dass die erste Begegnung war, da war ich vielleicht 8, 9 Jahre als ein Volksschüler. Da war mein Großvater im Heiligen Land, wie das geheißen hat. Ich glaube, das war gerade nach dem Sechstagekrieg. Und ich habe das einfach damals als Pilgerfahrt miterlebt, habe mich schon interessiert. Und später natürlich im Lauf des Studiums ist mir dann die Tragweite des Nahostkonflikts immer mehr bewusst geworden. Ich sehe auch irgendwo eine Verbindung zwischen unserer Vergangenheit, Österreich und Deutschland, als die Verursacher der Shoah, der größten Katastrophe, die jeweils über das jüdische Volk hereingebrochen ist, die auch dann mit der Entstehung des Staates Israel irgendwie zusammenhängt, jetzt nicht direkt, indirekt, aber sehr wohl eine große Rolle spielt. Und irgendwann habe ich für mich so gesetzt, dass wir in Österreich eine Verantwortung für die Juden haben, aber auch für die Palästinenser, weil die unter der Entstehung des Staates Israel ja dann die Nakba erlitten haben, wie wir ja heute auch wissen. Für die war es einfach eine Katastrophe. Und ja, so irgendwie ist eine Verbundenheit da. Also auch als durchaus würde ich sagen, auch als Christ mit dem Heiligen Land, so eine altmodische Aussage vielleicht. Aber es fahren ja viele, viele Christen auch auf Pilgerfahrt hin. Und die palästinensischen Christen, die mahnen das eigentlich ein. Ja, schaut nicht nur herum und fahrt zu den heiligen Städten und seid dann wieder weg, sondern besucht uns und fragt uns, wie es uns geht. Mhm. Das ist jetzt auch noch so eine Verbindung. Mein Engagement, das jetzt momentan einmal sehr, sehr stark ist, hängt zusammen mit einem Einsatz, den ich vor 2 Jahren gemacht habe. Es gibt vom Ökumenischen Weltrat der Kirchen ein Programm, das existiert jetzt schon über 20 Jahre. Und das hängt auch mit den Kirchen und mit den Christen in Palästina zusammen. Die haben vor jetzt 22 Jahren darum gebeten, dass Leute aus den westlichen Ländern, aus den Kirchen, aber nicht nur, hinkommen, ihre Situation unter der Besatzung miterleben können und dann auch zu Hause wieder berichten. Und ich habe das über Pax Christi, weil Pax Christi ist in Deutschland und Österreich einer der Träger, die das also umsetzen, habe ich davon erfahren. Und dann haben wir immer schon gedacht, das ist die Art, wie ich gern das Heilige Land besuchen möchte, nicht als Tourist und nicht als Kurzzeitpilger, sondern irgendwie intensiver einzusteigen. Und nachdem das neben der Berufstätigkeit nicht so einfach ist, habe ich ein Sabbatical abgewartet. Und vor 2 Jahren war es dann soweit. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich da aufgenommen wurde in das Programm. Und von Pax Christi Deutschland, in meinem Fall, entsandt wurde. Mhm. Und so war ich 3 Monate dort. Das Programm nennt sich mit englischen Buchstaben EAPPI, Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel. Mhm. Und da sind Gruppen, internationale Gruppen an 5 Orten in den besetzten Gebieten stationiert. Das geht von Ost-Jerusalem über Jericho, also im Jordantal, bis zum Süden, zu den South Hebron Hills. Und ich war halt in Bethlehem. Mhm. Und wie gesagt, ich war da mit einer internationalen Gruppe und wir haben 3 Monate lang Leute besucht. Wir sind auch zu Problemsituationen gerufen worden, zum Beispiel an dem Checkpoint, der damals vor dem 7. Oktober 2023 ja noch ein wichtiger Übergang war, weil da die palästinensischen Arbeitskräfte täglich am frühen Morgen über die Grenze mussten und da auch vielfachen Schikanen ausgesetzt waren. Den Checkpoint haben wir besucht und beobachtet. Wir haben Schulkinder begleitet, weil die auch unter Schikanen von Siedlern oder von Soldaten leiden. Das würde ja den Zugang zur Bildung geholfen haben zu sichern. Hirten, Hirtinnen auf dem Weg mit ihren Schafen begleitet. Solche alltäglichen Tätigkeiten. Und dann sind wir aber auch zu außergewöhnlichen Vorfällen gerufen worden, wenn zum Beispiel jemand angeschossen worden ist oder sogar getötet worden ist. Also schwerere Menschenrechtsvorfälle.
Und entsteht dann aus diesen Beobachtungen, aus diesem Monitoring auch ein Bericht, der veröffentlicht wird und der in, ich weiß es nicht, internationale Gremien mit einfließt?
Genau. Ja, das ist ein Teil der Aufgaben, dass wir sowohl über die alltäglichen Beobachtungen als auch bei speziellen Incidents Berichte schreiben. Und das Büro von EAPPI in Jerusalem gibt die dann weiter an Organisationen, an die UNO, an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und andere. Die fließen in diese Menschenrechtsstatistiken dann ein.
Und werden die Vorfälle, wenn sie von euch dokumentiert werden, das ist einfach eine Anschlussfrage jetzt, in irgendeiner Weise auch untersucht von internationalen oder unabhängigen Instanzen oder Organisationen, sodass das dann auch zu möglichen Konsequenzen führen kann? Zum Beispiel, wenn systematisch Schulkinder drangsaliert werden an den Checkpoints und zum Teil vielleicht sogar am Schulbesuch gehindert werden oder bei Gewalt, wenn jemand angeschossen wird, sogar getötet wird. Gibt es da dann Untersuchungen und auch Konsequenzen?
Mir ist ein Beispiel in Erinnerung, das dazu geführt hat, dass der Vertreter vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dass der dann auch hingefahren ist, da ist ein Jugendlicher erschossen worden. Mhm. Und der hat das dann auch aufgenommen, aber sonst, das passiert halt so viel, dass das irgendwo... Das
geht in der Masse unter.
Es ist einfach ein ja.
Ja.
Und ich nehme jetzt einmal an, dass du die Erlebnisse, die du dort hattest und die Beobachtungen, die du dort hattest, auch einfließen lässt in deine Arbeit, in deine Tätigkeit hier. Also ja. Ich weiß zum Beispiel, dass du den Film über das Westjordanland, No Other Land, hier gezeigt hast oder angeregt hast, dass er hier gezeigt wird und eine Diskussionsveranstaltung darunter veranstaltet hast.
Genau. Ja, das ist ein großer Wunsch von den Menschen in den besetzten Gebieten. Wenn ihr heimkommt, dann erzählt davon. Sie haben das Gefühl, sie sind so verlassen und vergessen von der Welt. Mhm. Das ist auch ein Teil, das heißt dann Advocacy, ein Teil der Aufgabe, die ich übernehme. Mhm. Dafür, dass ich das Privileg hatte, dort zu sein, dass ich auch davon berichte. Was ich auch noch sagen möchte dazu, dass uns die Zusammenarbeit mit israelischen und auch palästinensischen, aber mit einheimischen Friedens- und Menschenrechtsorganisationen auch ganz wichtig ist. Mhm. Also es ist, wir hatten auch Begegnungen mit jüdischen Israelis, die jetzt ganz anderen Kreisen sind, einfach so, also um das kennenzulernen. Aber unsere Partner sind wirklich auch die dortigen Menschenrechtsorganisationen, wie zum Beispiel Mahzon Watch, das ist eine Organisation, die auch die Checkpoints kontrolliert und versucht, da zu helfen. Oder Bezalem, eine ganz prominente israelische Menschenrechtsorganisation und viele andere.
Also das heißt, man kann euch nicht den Vorwurf machen der Parteilichkeit sozusagen für die Palästinenser oder Palästinenserinnen, sondern es geht tatsächlich um die Parteilichkeit für die Menschenrechte?
Ja, so ist eine Formulierung. Parteilichkeit oder Unparteilichkeit ist ein ganz schwieriges Thema, weil ich glaube schon, in einer Situation, die so asymmetrisch ist, wäre also einfach Neutralität, würde also die Herrschenden unterstützen. Von daher bekenne ich mich dazu, also parteilich sein, also jetzt vom Einsatz her mehr auf die Notlage der Palästinenser hinzuweisen, wobei natürlich auch die Gefährdung von Israelis jetzt auch durch Gewaltakte von palästinensischer Seite, natürlich, das möchte ich auch nicht kleinreden, aber das ergibt, wie du sagst, also parteilich für Menschenrechte, das unterschreiben.
Hast du auch erlebt, eine Zusammenarbeit zwischen den israelischen und palästinensischen Organisationen? Und vielleicht auch noch dazu die Frage, ich nehme an, du hast nach wie vor auch Kontakte dorthin. Wie schätzt du die aktuelle Situation der Friedens- und Menschenrechtsorganisationen vor Ort jetzt ein, in dem Konflikt, der ja doch sehr stark eskaliert ist durch den Überfall der Hamas und die Folgen daraus?
Ja, die Situation der palästinensischen Menschenrechtsorganisationen war vorher schon ganz prekär, weil Israel ihnen ohne Beweise zu liefern, die israelischen Behörden Zusammenarbeit mit Terrororganisationen vorgeworfen haben, und es sind einige schon verboten worden, wie Al-Haq, und es sind ihre Büros geschlossen worden. Und den israelischen Organisationen, die mit Palästinensern zusammenarbeiten, denen geht es jetzt auch so. Also den wird also nach dem 7. Oktober vorgeworfen, wie könnt ihr sympathisieren mit Palästinensern? Sie werden als Verräter beschimpft, und zum Beispiel gab es einige Organisationen, die haben von EU-Ländern, auch von Deutschland, Unterstützung bekommen für ihre Arbeit. Und Deutschland hat diese Unterstützung jetzt einfach gestrichen, ohne Begründung. Aber man kann sich ausrechnen, dass das einfach die israelische Regierung Druck ausgeübt hat. Und dass also auch israelische Menschenrechtsorganisationen Probleme haben, sich zu finanzieren.
Also das ist ja sozusagen ein Resultat oder vielleicht auch eine Begleiterscheinung oder vielleicht sogar teilweise ein Vorläufer der Eskalation, die es da jetzt gibt und die immer weiter fortschreitet. Gelingt es denn zivilgesellschaftlichen Akteuren trotzdem da irgendwie eine solidarische Brücke zu schlagen? Also dort vor Ort, ist das überhaupt noch möglich in dieser Situation, die ja von Tag zu Tag eigentlich, zumindest soweit man sie aus der Ferne beurteilen kann, nur schlimmer und entsetzlicher wird? Ne?
Ja, also solche Gruppen, die vorher schon zusammengearbeitet haben, die halten das durch. Es ist gerade zum Beispiel eine übergreifende Organisation von ehemaligen Soldaten und beziehungsweise Widerstandskämpfern, die heißen Combatants for Peace, die haben also vorher also auch versucht, also das sind Gruppen, die einfach für ein Zusammenleben sind. Dass man sagen, aufhören mit der Besatzung und entweder in zwei Staaten nebeneinander oder in einem Staat gemeinsam völlig gleichberechtigt zusammenzuleben. Für die war natürlich dieser Anschlag am 7. Oktober 23 von der Hamas, ja, das war eine Erschütterung natürlich, weil diese Grausamkeit, ja, die ist traumatisierend für Israelis. Und es haben auch Leute erzählt, Palästinenser aus diesen Gruppen, im ersten Moment, wenn sie sehen, dass Palästinenser einen israelischen Panzer stürmen und den übernehmen, das ist ja irgendwie einmal erstmal was Freude erweckt. Und dieses erste Moment der Freude ist natürlich gleich vernichtet worden von den Nachrichten, von den Grausamkeiten, von den Entführungen. Und so war das ein furchtbares Dilemma. Und die haben sich ein paar Tage, war sozusagen Funkstille, bis dann einer von den Palästinensern mal einen Freund in Israel angerufen hat und gesagt, du, hör, wir müssen reden. Und die haben jetzt einen neuen Film gemacht, gerade darüber, wie sie dieses Ereignis und dieses Trauma jetzt auch gemeinsam aufarbeiten, und die halten an ihrer Zusammenarbeit, an Willenzusammenarbeit fest.
Wie sie ins Gespräch kommen und wie sie dann auch mit der zunehmenden Besatzung oder sich intensivierenden Besatzung und mit den Kriegshandlungen in Gaza umgehen und die bewältigen. Kannst du da, ich meine, das ist ja kaum vorstellbar. Also man hat ja so aus der Ferne die Vorstellung, dass da über Generationen hinweg wieder Hass gesät wird. Ja. Also Traumatisierung und Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Hass. Also
Und so wie es die Israelis, glaube ich, nach dem 7. Oktober wirklich ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, weil sie so doch im Gefühl lebten, wir haben eine Armee, die uns schützt, und dann passiert sowas. Umgekehrt, die Palästinenser erleben jetzt, ja, das der Ausdruck Genozid, Völkermord, der ist einfach allgegenwärtig. Die wollen uns fertig machen, die wollen uns kaputt machen.
Ihr Leben zählt nicht.
Ja, ihr Leben zählt nicht mit den jetzt über 50.000 Toten, direkt Getöteten. Da sind noch gar nicht dabei, die noch nicht gefunden worden sind unterm Schutt oder die an anderen Ursachen, Hunger, keine medizinische Versorgung und so weiter, gestorben sind. Also dieses Ausmaß an Tod, ich glaube, das wird auch letztlich auch die israelische Gesellschaft traumatisieren. Weil Israel jetzt in einer Rolle dasteht mit einer Anklage oder mit einem vor einem internationalen Gerichtshof und mit den Haftbefehlen für führende Persönlichkeiten. Es ist ein totaler, noch einmal ein Paradigmenwechsel, wobei natürlich das Unrecht und die Besatzung vorher schon da war. Aber was jetzt passiert, ich glaube, das können wir noch gar nicht begreifen, was das für Langzeitfolgen für beide Gruppen hat.
Vielleicht können wir da noch auf die internationale Dimension kurz eingehen. Du hast den Internationalen Strafgerichtshof angesprochen und die internationalen Instanzen. Da gibt es sozusagen die eine Seite, die du angesprochen hast, dass sich dort das Bild und sicher über einen längeren Zeitraum hinweg die Position Israels im internationalen Geschehen verändern wird, dramatisch verändern wird, nehme ich an. Es gibt auch die andere Seite, die man wahrnehmen kann, dass durch diesen Konflikt, durch den Krieg in Gaza, Delegitimierung internationaler Institutionen stattfindet. Einerseits durch den Antisemitismusvorwurf, der von der israelischen Regierung, sagen wir mal, fast inflationär an die internationalen Institutionen gerichtet wird, und andererseits aber auch einfach durch die faktische Ignoranz, die verschiedenen Instanzen der Vereinten Nationen praktisch gegen eine Wand laufen. Auf verschiedenen Ebenen, sei es was die Versorgung, medizinische Unterstützung, die Versorgung mit Hilfsgütern betrifft, aber auch die Kritik an den Kriegsverbrechen und natürlich der Internationale Strafgerichtshof. Wobei man ja sagen muss, dass das auch eine längere Geschichte hat. Das hat nicht mit dem 7. Oktober begonnen, weil Israel ja von vornherein dem römischen Statut nicht beigetreten ist. Wie erlebst du das?
Ich bin jetzt kein Experte, was diese internationalen Verträge betrifft. Aber ein großes Problem ist ja, dass die derzeitige Regierung in Israel ja wirklich rechtsextrem ist und beherrscht wird von, also es ist der Ministerpräsident Netanyahu, ist er schon sehr weit nach rechts gerückt, und seine Koalitionspartner sind wirklich bekennende Faschisten. Mhm. Also die haben gar kein Problem damit, und für die sind Menschenrechte einfach in dem Sinn irrelevant. Sie sagen, Israel muss sich selbst verteidigen, uns hat auch niemand, es hat sich auch niemand, das ist ein Narrativ irgendwie in Israel. Um unsere Menschenrechte hat sich auch niemand gekümmert. Warum? Also gehen uns die auch nichts an, sondern wir einfach mit Stärke, wir behaupten uns mit unserer Stärke. Ich glaube, dass das langfristig also nicht nachhaltig ist. Das ist irgendwann, könnte mal sein, dass eine US-Regierung kommt, die so wie sie auf andere Dinge pfeift, auch auf die Unterstützung Israels pfeift. Man weiß es, man kann sich das nicht vorstellen, weil das in Amerika so stark eingefleischt ist, dass die USA an der Seite Israels stehen. Aber wirklich auf, wenn ich sage jetzt auf Jahrzehnte voraus, kann man es nicht wissen. Mhm. Und da ist so eine Politik, dass sich Israel von jeglicher internationaler Solidarität abkoppelt, halte ich einfach für auch gefährlich langfristig.
Wobei es ja gleichzeitig zumindest sozusagen auf der Ebene einiger Länder, also zum Beispiel Deutschland oder Österreich, nach wie vor noch so ist, dass man mit viel Druck eine Israel-Solidarität erzeugen kann, nämlich mit dem Argument, dass jegliche Israel-Kritik sozusagen mit Antisemitismus gleichzusetzen ist. Und das ist ja ein Narrativ, was in der Innenpolitik in Österreich, wie in Deutschland, wie auch in manchen anderen europäischen Ländern, nicht in allen, doch sehr stark genutzt wird und auch instrumentalisiert wird, um eben Kritik zu mundtot zu machen und damit aber auch in Wirklichkeit einen gewissen antimuslimischen Rassismus zu bedienen. Also das geht Hand in Hand. Ne? Ja.
Das ist etwas, also dieser Antisemitismusvorwurf, was ich das zum Beispiel bei Christi auch schon lange beschäftigt, weil es gibt schon längere Zeit diese Aussprache für Menschenrechte in Israel und Palästina, und es ist zum Beispiel ein früherer Präsident, früher war ein Bischof, in der österreichischen Bischofskonferenz war Präsident von Pax Christi, und der wurde dann so unter Druck gesetzt, dass er sich von der Funktion zurückgezogen hat, weil es einfach ganz schwer durchzuhalten ist. Und warum Österreich und Deutschland da so auf einem Auge blind sind, das kann ich ehrlich gesagt schwer nachvollziehen. Mhm. Weil ich glaube, dass es Israel auf lange Sicht nicht hilft, wenn man sozusagen als Freund, als befreundeter Staat nicht sagt, du mein Freund, ich glaube, du bist auf dem falschen Weg. Es wäre auch eine Chance, wenn Deutschland mit dieser Staatsräson könnte Kritik an Israel vielleicht anders und glaubwürdiger zum Ausdruck bringen. Aber zumindest die letzte Regierung hat sich da ganz zurückgehalten, auch die österreichische vorige Regierung. Ich habe irgendwie Hoffnung, dass die neue österreichische Bundesregierung vielleicht es schafft, da differenzierter heranzugehen.
Es gibt halt da, also jetzt meine Wahrnehmung bezogen auf Österreich vor allem, einfach rechte Allianzen ein Stück weit, muss man sagen, gesamteuropäisch betrachtet. Und in Österreich hat die Rechte, sag ich mal so, und will es gar nicht nur an einer Partei festmachen, in der Gesellschaft ganz stark an Macht gewonnen, an Diskursmacht. Und die Kritik am Antisemitismus, die ja im vorigen Jahrhundert oder bis vor kurzem eigentlich, sage ich mal, eher von der linken oder von liberalen politischen Kräften getragen war in Österreich, ist jetzt so zu einem Marker oder zu einem Markenzeichen der Rechten geworden, ein Stück weit. Ja. Insofern ist es wahrscheinlich gar nicht erwünscht, jetzt an Israel Kritik zu üben oder an der israelischen Regierung, weil es da halt sehr starke Übereinstimmungen gibt in der Ideologie, im Politikverständnis, auch im Rechtsverständnis. Und man sich eher wechselseitig bestärkt darin.
Ja, das ist schon ein Faktum. Aber es ist auch so, dass die linken Parteien, wenn man so sagen kann, in Österreich, also da auch gespalten sind. Mhm. Also von den Grünen ist es sowohl in Deutschland auch als in Österreich so, dass die Kritik an israelischen Menschenrechtsverletzungen so verhalten war, dass eigentlich nichts mehr herausgekommen ist. Mhm. Ich habe einmal in Salzburg den Vorsitzenden Werner Kogler mit der Frage konfrontiert. Mhm. Da hat er schon so einen Nebensatz gesagt, ja, man muss für die Palästinenser muss man auch irgendwie mal was tun. Und dann ist aber also gegen den Antisemitismus von links und gegen den angeblichen muslimischen Antisemitismus hergezogen, dass von dem Commitment für Menschenrechte in Palästina nichts mehr übrig geblieben ist. Mhm. Also das hat mich sehr enttäuscht. Aber es stimmt, es ist momentan, rechte Parteien schmücken sich mit dem Label, dass sie gegen Antisemitismus auftreten. Aber es war sehr, sehr blamabel. Es hat vor ein, zwei Monaten in Jerusalem eine große Konferenz gegen Antisemitismus gegeben, und die prominentesten Gäste waren lauter Parteiangehörige der Rechtsaußenparteien in Europa. Von Frankreich, von Ungarn. Mhm. Das war eigentlich die ganze Konferenz ein Flop dann, weil das so durchsichtig war. dass dieser angebliche Kampf gegen Antisemitismus, dass dieser...
In Wirklichkeit eine Instrumentalisierung.
Genau, und wie soll man sagen, um sich selber den eigenen Namen reinzuwaschen, von dem, ja. Aber natürlich, ich möchte die Gefahr des Antisemitismus nicht kleinreden, und ich habe mir das schon sehr, bevor ich in meinen Einsatz gegangen bin, mich selber versucht, also auch zu prüfen, ob nicht auch alte christliche, katholische, jugendfeindliche Ressentiments bei mir drinnen sind. Und ich hoffe, dass ich das reflektiert habe. Kann es nie hundertprozentig sagen, aber natürlich passe ich auf, wenn ich Vorträge mache und dann kommen Aussagen wie, ja, die Juden, die beherrschen die ganzen Medien überall und so. Und das geht dann natürlich über in Verschwörungstheorien das kommt manchmal hoch, aber das soll kein Grund sein, das Thema nicht anzurühren. Das wäre ein großer Fehler, glaube ich.
Es gibt ja auch immer wieder innerisraelische Kritik und Fürsprecher einer anderen politischen Haltung und einer klaren Gleichstellung von Palästinensern etc. Ja. Also das ist jetzt nicht nur die Competence for Peace, sondern auch auf der akademischen Ebene.
Es hat jetzt diesen offenen Brief der israelischen Schriftsteller gegeben, ich glaube 120 oder so. Genau. Man kann sagen, eigentlich die ganze Schriftstellerszene, die relevante in Israel, hat sich sehr eindeutig geäußert. Mhm. Aber es ist ja als Phänomen zu beobachten, jetzt in den österreichischen Medien, aber nicht nur, teilweise auch in den deutschen Medien, kommen diese Initiativen und auch, weil du zuerst von den Menschenrechts- und Friedensorganisationen auf beiden Seiten gesprochen hast, das kommt eigentlich kaum vor, oder? Mhm. Das ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Mhm. Was denkst du, könnte man als Engagierte und Engagierter in Österreich oder in Salzburg tun, damit das medial auch mehr wahrgenommen wird?
Ja, es gibt jetzt eine Runde, die wird sich nächste Woche treffen, weil es gibt ja Menschen von unterschiedlichen Zugängen her, die sich für Palästina einsetzen. Es gibt eine Palästina-Solidarität von muslimischen oder arabischen Hintergrund Studierende, also Students for Palestine und so. Die haben auch verschiedene, gibt es manchmal Demos in Salzburg oder dann ist eben, ich arbeite sehr gut mit dem Friedensbüro zusammen und mit dem Afroasiatischen Institut in Salzburg oder auch mit der Plattform für Menschenrechte. Die haben mich auch schon, wenn ich was eine Idee hatte, schon unterstützt. Und natürlich haben die unterschiedliche Perspektiven, aber wir haben die Idee, dass wir uns ein bisschen absprechen und vielleicht können wir in manchen Themen dann auch mit mehr Nachdruck an die Medien herangehen. Mhm. Ob es dann gehört wird, das ist wieder eine andere Frage. Ja. Oder auch zum Beispiel an Politiker, Politikerinnen oder an kirchliche Stellen, dass man da vielleicht dem Thema mehr Stimme und mehr Präsenz geben.
Es ist also, halt dann für viele Menschen tatsächlich weit weg von ihrer persönlichen Betroffenheit her. Ne? Also
ja,
hat man den Eindruck.
Also aber ich glaube, es ist nicht so sehr, dass weit weg ist, sondern es ist so, viele Leute trauen sich nicht. Es gibt eben, gerade wegen diesem Antisemitismusvorwurf, haben viele Leute Angst, kann man da was dazu sagen? Oder auch die Medien, glaube ich, die Scheu.
Dass einfach Scheu ist, sich da. Du hattest in der vergangenen Woche, glaube ich, eine Veranstaltung, zu einer Veranstaltung eingeladen. Ja. Magst du da ein bisschen etwas darüber erzählen? Ja.
Das hängt eben mit den Combatants for Peace zusammen. Das ist eine Veranstaltung, die hat schon Tradition, nämlich an dem israelischen Gedenktag Yom HaZikaron, das ist ein Tag zum Gedenken für die Opfer der Kriege Israels und auch des Terrors. zwei Organisationen, Combatants for Peace und der Parents Circle, auch eine ganz eine hochinteressante Organisation, begehen diesen Gedenktag schon seit 20 Jahren gemeinsam. Und diese Feier, die normalerweise jetzt in Israel, in Tel Aviv stattfindet, wird auch über YouTube live übertragen in alle Welt und jeder kann zuhören. Und sie ersuchen darum, sie bitten darum, dass sich Gruppen oder in Städten halt Leute zusammenfinden und in Solidarität mit ihnen das begehen. Das heißt, es ist auch ein Trauern um die Opfer auf beiden Seiten und ein Bekunden des Friedenswillen und des Willens zusammen zu sein, zusammen zu leben, Frieden zu schließen. Ja. Und wir haben das letzten Dienstag auch haben im Kapitelsaal in Salzburg so eine Übertragung gemacht. Letztes Jahr waren mehr Leute, da waren 30 Leute hier, diesmal waren 16, aber es war trotzdem eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Wir haben uns sehr verbunden gefühlt mit den Menschen in Israel und Palästina. Und wie schwer es diese Gruppen haben, es hat sich daran gezeigt, dass in einer Stadt in der Nähe von Tel Aviv, die auch so ein Screening, also so, das auch über die Übertragung gemeinsam angeschaut haben, dass der von Leuten von der politisch rechten Seite gestört worden ist, auch so gewaltsam Autos, also Windschutzscheiben eingeschlagen worden sind. Und also wie allein schon sich mit Menschen von der anderen Seite zu treffen, das ist für manche schon unerträglich. Und das finde ich einfach furchtbar. Das ist,
ja.
Aber es ist so. Sicher, auch von palästinensischer Seite werden sie auch kritisiert. Das ist ja also keine Frage.
Ja, ja.
Vielleicht da nochmal zurück zu hier, also zur Nähe. Du arbeitest ja als Lehrer. Und wie erlebst du das in den Schulen? Versuchst du auch das Thema im Unterricht zur Sprache zu bringen? Mit welchen Methoden und mit welchen Zugängen einerseits und wie erlebst du die Reaktion jetzt der Schülerinnen und Schüler darauf oder auch jetzt gegenüber Kolleginnen und Kollegen? Gibt es da Kooperationen mit anderen Fächern, könnte man ja vorstellen, Geografie, Geschichte, also dass da unterschiedliche Fächer durchaus auch sozusagen gemeinsam einen Projektunterricht machen könnten zu den Themen?
Ja, das wäre eine gute Idee. Ich bin in der Schule eher ein bisschen zurückhaltend, weil ich Sorge habe, dass ich die Schüler, weil ich selber so emotional verbunden bin, dass ich drüber fahre und sie überwältige. Und das ist ja kein gutes pädagogisches Prinzip. Also ich habe am Anfang gleich in allen Klassen einfach erzählt von dem, also einfach als Erfahrungsbericht. Und wenn es irgendwie in den Medien was auftaucht, was wieder das ins Bewusstsein bringt, dann greife ich das auf. Aber sonst, es gibt einige Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch schon mit mir, also oder die mich, zu Veranstaltungen mit mir gegangen sind, wie zum Beispiel diese Filmvorstellung über No Other Land. Bei anderen merke ich auch diese Zurückhaltung.
Einfach eine Scheu, sich mit dem Thema zu beschäftigen und in dem Thema zu positionieren.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich für die irgendwie verdächtig oder zu radikal bin oder sowas, weil es gibt einige Kollegen, da kommt nichts zurück. Und ja, das ist halt so. Also, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein größeres pädagogisches Programm aufgezogen hätte. Ich war einmal am Institut für die Fortbildung der Religionslehrer eingeladen, da auch, und das ist sehr gut aufgenommen worden. Die haben so eine Fortbildung für Lehrer. Würde ich auch gerne wieder machen, aber Sonst habe ich jetzt schulisch jetzt noch nicht kein Konzept ausgearbeitet.
Und gibt es da Resonanz bei muslimischen Kolleginnen oder Kollegen? Oder ist da auch die Zusammenarbeit einfach ohnehin nicht sehr intensiv, weil man sich gar nicht so sehr begegnet? Oder,
ja, doch. Also es ist bei uns im Schulalltag wirklich, begegnen wir uns eigentlich eher wenig. Aber gerade bei dieser Filmvorstellung No Other Land im Das Kino, da ist eine große Anzahl muslimischer Religionslehrer gekommen. Und ja, die sind auch relativ ratlos, weil sie auch nicht wissen, wie sie mit dem Antisemitismusvorwurf umgehen sollen. Ich glaube, da wird es noch, eine Zusammenarbeit geben.
Ja, ich habe da tatsächlich noch eine letzte Frage, nämlich ein bisschen mit Blick auf die Zukunft. Du hast gesagt, du glaubst, dass das auf Generationen weg jetzt einfach eine sehr belastete Situation ist, eine Situation, von der man kaum weiß, wie man sie aufarbeiten, korrigieren, geschweige denn heilen kann. Wo siehst du denn noch einmal unsere Rolle hier in Salzburg oder hier im Westen? Also was können wir denn überhaupt beitragen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass beide Gesellschaften, die israelische und die palästinensische, so traumatisiert sind, dass man sich nicht vorstellen kann, wie das sich in näherer Zukunft positiv auflösen kann. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen auch wieder von der religiösen Seite her geprägt, dass ich sage, die Hoffnung ist auch eine Aufgabe. Also nicht nur Hoffnung, die hat man halt, wenn man optimistisch ist, sondern gerade, wenn es ganz schwarz ausschaut, ist die Hoffnung etwas, zu dem man sich einerseits entschließt auch, und etwas, das einem vielleicht geschenkt wird. Und es gibt so Analogien, die werden gern verwendet, zum Beispiel das Apartheid-Regime in Südafrika, das auch noch Anfang der 80er Jahre ganz fest im Sattel gesessen ist und eigentlich auch für die weißen Unterdrücker eigentlich untragbar war. Und so sehe ich es irgendwie auch in Israel. Es ist eigentlich für die Israelis, die sind da in einer saublöden Rolle, auch als Unterdrücker irgendwie. Wollen sie nicht vielleicht auch mal da herauskommen? Aber wie gesagt, es schaut momentan einfach ganz düster aus. Ich möchte es mit diesen kleinen Gruppen, die es gibt in Israel und Palästina, halten, die unterstützen. Es sollte auch Israel von außen ermahnt werden und vielleicht geholfen werden, auf den richtigen Weg zu kommen, so wie auch der Boykott auf Südafrika auch eine gewisse Rolle gespielt hat, dass das Apartheid-Regime zu Ende gegangen ist. Es sind viele kleine Schritte und ich fühle mich dann glücklich, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich wieder einen kleinen Beitrag geleistet und andere tun es auch. Und es wäre schön, wenn auch in Österreich und in Europa ein Konsens entstehen würde. Dieser Konflikt muss beendet werden, muss aufgelöst werden. Es kann so nicht weitergehen. Und ich glaube, vielleicht ändert sich in einem Jahr schon viel, dass sich das internationale Klima und dass sich das ändert. Ja. Das heißt noch nicht, dass der Konflikt gelöst ist, aber es kann vielleicht doch schneller gehen, als man aus heutiger Sicht vermuten würde.
Dass einfach hingeschaut wird und die Dringlichkeit als solche wahrgenommen wird.
Und auf beide Seiten auch mehr Druck ausgeübt wird.
Vielleicht ein Punkt, mir fällt das noch ein, weil wir dazu eine Sendung gemacht haben mit der Helga Embacher, ein differenzierter und eben menschenrechtlich fundierter Zugang zur Frage des Antisemitismus, also dass sozusagen der Begriff, aber eben auch das Phänomen Antisemitismus nochmal offensiv auch angeschaut wird in einer differenzierten Art und Weise, die diese Pauschalisierungen, die, wie du das ja sehr eindrücklich geschildert hast, viele daran hindern, genauer hinzuschauen auf die Situation der Palästinenser, mhm. Weil man den Antisemitismusvorwurf fürchtet, ja. Könnte vielleicht bei uns auch ein Beitrag sein. Also
mir ist es ganz wichtig festzuhalten, wenn Israel kritisiert wird und kann das mit Antisemitismus verbunden sein. Aber wenn ich sage, in diesem Stück Land, das ja wirklich sehr klein ist, hat jeder Mensch das Recht, frei zu sein und sicher zu leben, das hat mit Antisemitismus noch nichts zu tun. Mhm. Also das habe ich von einem israelischen Menschenrechtler, der gesagt hat, from the river to the sea, everyone shall be equal, safe and free. Mhm. Das wäre mein Motto.
Mhm. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Danke auch für die Gelegenheit, mit euch zu reden.
Ja, vielen Dank.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.